D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und mit einem klemmenden Knopf am Schaltpult. Ihr wolltet doch die Sendung gerade nicht starten. Was war das denn? Ist ja furchtbar. Aber jetzt läuft alles. Wunderbar. Ich bin froh. Froh und fröhlich, dass nicht nur ich hier bin, sondern dass ich heute Abend zu zweit sein darf. Anne-Kathrin Händel ist da. Schönen guten Abend, Anne-Kathrin.
Guten Abend.
Du hast einen wunderbaren Film gemacht, über den wir reden, der nämlich diesen Donnerstag in die Kinos kommt. Fassbinder heißt er und beschäftigt sich genau mit eben jenem großartigen deutschen Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Darüber werden wir gleich in aller Ausführlichkeit miteinander quatschen. Dann werden wir noch auf einen Film schauen, der diese Woche in den Kinos startet, den Alan Rickman gemacht hat. Den kennt ihr wahrscheinlich in erster Linie als Professor Severus Snape aus den Harry Potter Filmen. Der ist aber auch Regisseur, hat seinen zweiten Film jetzt gemacht mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Der Film heißt Die Gärtnerin von Versailles. Ist auch ein ganz toller Film. Und dann habe ich noch jemand anderen außer Anne-Kathrin Händel getroffen, nämlich Charlie Cox, das ist der Hauptdarsteller aus der neuen Marvel-Serie Daredevil. Das ist der nächste Versuch von Marvel ins Seriensegment nochmal groß einzusteigen, neben den großen Kinofilmen, die alle naselang rauskommen. Jetzt also auch nochmal Serie, den habe ich getroffen und mit dem gesprochen. Das alles sind so Themen der nächsten 57 Minuten bis 21 Uhr. Schön, dass ihr da und dabei seid.
D-Radio Wissen.
Wie bestellt, kurz nach 8, nach einem wirklich übelen Regentag, wo es den ganzen Tag nur durchgeschifft hat, von morgens bis vorhin, sind jetzt die Wolken alle weg. Die Sonne ist da und scheint. Ist es schön.
Ich habe ihn schon total machen lassen, weil ich ja auch gemerkt habe, den kreativen Vorsprung, das hat mir ja, das ist er mir ja nicht entgangen, dass er was hatte. Weil es gab ja kein Zögern bei ihm. Und ich habe oft nicht verstanden, was der wollte. Was der jetzt da macht, hatte mit mir überhaupt nichts zu tun.
Das ist Hanna Schigula, die ihr da gerade habt reden hören. Und während sie das gesagt hat, war sie im Gespräch mit meinem Gast heute Abend in der Sendung, mit Anne-Kathrin Händel, die da ist. Anne-Kathrin, du hast mit Weggefährten von Rainer Werner Fassbinder gesprochen, mit Menschen, die ganz früh schon mit ihm gearbeitet haben. Hanna Schigula sieht in diesen Rückblicken, in den Ausschnitten, Filmausschnitten, die du hast von damals, aus der Anfangszeit von Rainer Werner Fassbinder, aus, als wäre sie gerade mal vielleicht 18 oder 19 Jahre alt gewesen, also ganz, ganz jung. Und während du mit ihr redest, mit Hanna Schigula, das ist mir als erstes aufgefallen, sitzt sie die ganze Zeit da und malt irgendwas. Was war das für eine Situation?
Na, ich habe mit ihr drehen wollen, natürlich, und habe den Gedanken gehabt, also ich habe überhaupt alle Leute, mit denen ich gedreht habe, gefragt, was sie machen, weil das sind ja Leute, die sind alle um die 70, ja, meistens noch drüber, und ich finde es total langweilig, 70-Jährige auf dem Stuhl sitzend vor dem Bücherregal zu sehen, also für mich selber. Und das sind aber eigentlich viele Leute dabei, die immer noch etwas tun, und sie hat mir gesagt, dass sie ein Programm vorbereitet über, also Fassbinder, oder mit Gedichten von Fassbinder, die er mit 16 Jahren geschrieben hat. Und was ich, und da habe ich gesagt, was machst du denn da? Und dann hat sie gesagt, na ja, ich schreibe was, das ist langweilig. Und ich will so eine, ich will so eine Silhouette von ihm, also ein Foto projizieren, und das will ich dann so umranden, also als zum Beginn meines Programms. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, dann macht das doch. Und sie, naja, ich kann es ja noch gar nicht, ich muss sie erstmal projizieren und beamen. Und dann hat sie eine kleine, winzig kleine Kamera, hat sich das auf ein Blatt Papier gebeamt, so rührend.
Ja.
Und hat es dann geübt sozusagen. Und das hat sie, also das, und dabei haben wir gedreht. Sie hat auch gesagt, sie haben sich ja früher vielleicht nicht so berührt. Also sie meint, das ist vielleicht mehr metaphorisch auch.
Ja.
Und sagt, deshalb will sie das auch machen in ihrem Programm. Und da sitzt sie und übt.
Es ist auf jeden Fall eine unheimlich abgefahrene Situation für einen als Zuschauer, wenn man da sitzt und sich wirklich die ganze Zeit fragt, was macht Hanna Schigula da? Wieso, müsst ihr euch vorstellen, die malt wie mit so Fingerfarben, also tunkt immer mal einen Finger wo ein, und schaut dich auch als fragenstellende Filmemacherin oftmals gar nicht an, sondern malt mit ihren Fingerfarben ihre Silhouetten danach und redet sozusagen in dieses Bild hinein. Aber was sie sagt, das haben wir ja gerade eben auch gehört über Rainer Werner Fassbinder, das ist schon sehr berührend. Was hast du bei den Dreharbeiten davon für ein Gefühl gehabt? Was war das für eine Beziehung, die Fassbinder gehabt hat, speziell zu solchen Schauspielern, Schauspielerinnen wie Hanna Schygulla, mit der er ja sehr lange und sehr viel gearbeitet hat?
Naja, die Beziehungen waren immer sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist mein Grundeindruck und das ist auch etwas, was mich interessiert hat. Was Hanna Schygulla betrifft, das ist sehr speziell. Das ist eine ganz professionelle Beziehung gewesen. Offensichtlich eine Beziehung, die auf einem ganz starken gegenseitigen Verstehen basierte offensichtlich. Und einer großen Sympathie, die aber immer in einer gewissen Distanz geblieben ist. Und dann gibt es andere Schauspielerinnen und Schauspieler, wo die Distanz noch größer war oder wie ganz, ganz gar nicht vorhanden. Also insofern ist das immer sehr unterschiedlich und das ist sehr spannend.
Rainer Werner Fassbinder würde dieses Jahr am 31. Mai 70 Jahre alt. So ein runder Geburtstag bietet sich natürlich an für eine Ehrung, Hommage, für eine filmische Abbildung in einer Dokumentation, so wie du es machst. Er ist stattdessen aber 1982 mit gerade mal 37 Jahren gestorben. Was hat dich so sehr an ihm fasziniert, dass du deine Arbeit jetzt sozusagen da reingesteckt hast, diese Lebens- und Schaffensgeschichte, also diese kurze Lebens-, aber immense Schaffensgeschichte nochmal neu aufzuwickeln, auch aus ganz anderen Perspektiven zu beleuchten?
Also ich habe mich als junger Mensch sehr für ihn interessiert und ich habe damals Theater gemacht und er hat hab ein Theater gegründet und mich haben so gruppendynamische Prozesse interessiert. Also wer ist da der Chef und wer ist die graue Eminenz und solche Sachen. Und es gibt ja einige Künstlergruppengeschichten und aber keine war so gut dokumentiert, sage ich mal, wie die Fassbinders. Und ich hatte vorher schon Fassbinder-Filme gesehen, fand die auch toll und habe mich dann 1992, da gab es die erste große Retrospektive, habe mir alle Filme angeschaut von ihm und habe mich eben über Jahre damit beschäftigt, ohne zu wissen, dass ich später Filme machen würde. Also ich stand sowieso ganz gut im Stoff. Das ist etwas, was ich habe den Film gemacht, weil ich das gerne, diese Reise, die ich da gemacht habe, als ich jung war, und diese Reise hat mir ganz viel Kraft gegeben, das wollte ich gerne weitergeben an heute junge Leute, zumal Fassbinder für manche Leute noch ein Begriff ist, ein Name ist, aber viele Leute dann doch nicht mehr so viel damit anfangen können, vor allen Dingen junge Leute, und das ist, ich sag mal, als Einstiegsdroge gedacht.
Wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie du überhaupt an sowas rangehst, wie du so eine Dokumentation aufbaust, wie du die Eckpfeiler setzt, an denen du dich entlang arbeitest. Trotzdem nochmal die Frage, es gibt ja einiges über Fassbinder, was man nachlesen kann. Es gibt Dinge über ihn, die bekannt sind. Es gibt Filme, die man kennt. Aber ich finde, dir ist mit dieser Doku gelungen, Fassbinder aus verschiedenen Blickwinkeln neu zu zeigen, wie ich ihn beispielsweise auch gar nicht kannte. War es einfach, an das Material ranzukommen? Gab es da auch Probleme mit Rechten? Ich weiß, dass es da immer wieder mal auch bei ihm Streitigkeiten gab, was gezeigt werden kann und was nicht. Und war das kompliziert?
Na, die Idee, diesen Film überhaupt zu machen, die ist ja nicht von mir gewesen, sondern von der Chefin der Fassbinder Foundation, die eben über einen großen Teil der Rechte verfügt. Sie hat aus einem Grund, den ich nicht kenne, mich gefragt, ob ich diesen Film machen will, und ich habe sofort ja gebrüllt, sage ich mal. Es ist noch nicht mal ein Jahr her oder gerade wahrscheinlich auf dem Tag ein Jahr her, ich weiß nicht. Und insofern gab es trotzdem Probleme, weil viele Rechte auch bei anderen Leuten liegen. Aber erstmal hatte ich Zugang zu Material, das überhaupt noch niemand kannte. Also vor allen Dingen aus den jungen Jahren. Und ich fand das total spannend und faszinierend, das machen zu können. Und insofern hatte ich diese große Möglichkeit. Es gibt natürlich viele Filme, Dokumentationen, aber es gibt bis auf jetzt in diesem Jahr auch fertiggestellt einen dänischen Film, also keine 90 Minuten über Fassbinder. Mhm. Und ich wollte auch ihm einen visuellen Tribut zollen, einen künstlerischen Dokumentarfilm machen und nicht so eine Reportage. Also ich habe mich schon bemüht, das Ganze etwas sinnlich zu gestalten.
Was wahnsinnig gut gelungen ist, weil du auch schön die Gegensätze vereinst, in vielen Stellen ernstes, / ernsthaftes Material, was wir sehen, auch aus den Anfangsjahren, und auch Videomaterial von ihm selbst, auch Interviewmaterial, immer wieder zu mischen mit diesen, ich nenne sie mal, leicht absurden Situationen mit Hanna Schygulla, die malt, während sie erzählt, oder auch Irm Hermann, mit der er auch ganz viel und früh auch schon gearbeitet hat, die du interviewst, während sie auf der Bühne steht, auch aus interessanten Kamerawinkeln sie filmst, während sie erzählt und die dann in ihrer ja urbayerischen und stoisch-komischen Art auf der Bühne steht, aber auch Dinge erzählt, wo man wirklich erstmal zweimal schlucken muss.
Irgendwie hat es geschafft, mich immer zu Tränen zu bringen. Und dieser arme Maskenbildner musste mich ununterbrochen nachschminken, weil die Tränen nur so liefen. Ja. Der hat mich eigentlich mental in eine Stimmung versetzt, die 9 Tage, die total deprimierend waren für mich. Aber es wäre auch anders gegangen.
Wie hat er Sie dann zum Heulen gebracht?
Also indem er Intimitäten auserzählt hat vor 50 Leuten. Das hat er ja gerne gespielt, nicht nur mit mir, auch mit anderen, ja.
Das sind so Sachen, die wir dann wieder über den manischen, den besessenen Filmemacher erfahren, der seine Schauspieler in diese Extremsituationen getrieben hat, um irgendwas aus ihnen rauszukitzeln. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle, die mit ihm gearbeitet haben, ihm das irgendwie verziehen haben. Woher kommt das, dass niemand in der Doku dabei ist, der es dabei belässt zu sagen, der Fassbinder war ein Arsch. Mit ihm zu arbeiten war einfach nur hart und schrecklich. Das ist ja keiner dabei, der es so extrem ausdrücken würde.
Na, ich erstmal muss ich sagen, dass ich natürlich Leute gesucht habe, auch die das sagen. Und es gibt sicher auch Leute, die das heute noch sagen. Aber man darf nicht vergessen, dass der Mann über 30 Jahre tot ist. Und Hannes Schigula sagt zum Beispiel in dem Film, ich möchte nicht mehr schlecht über ihn reden. Also, und dann sage ich, hast du schlecht über ihn geredet? Ja, na klar, habe ich schlecht über ihn geredet. Aber dieses schlecht oder gut reden, das ist gar nicht so wichtig. Interessant ist schon, dass er für jeden einzelnen von den Leuten, auf die ich getroffen bin, auch bei Leuten habe ich das erlebt, die, ich sag mal jetzt nicht ihn in den Himmel hoben und Irm macht es ja auch nicht. Ich meine, die sind ja doch recht offen auch. Dass er bei allen so eine Bedeutung hatte in ihrem Leben. Also er muss so eine wahnsinnig charismatische Person gewesen sein. Ein Verführer, möchte ich sagen, dass er also bei allen wirklich präsent ist. Und die meisten Leute, die ich gefragt habe nach dieser Präsenz, die haben gesagt, dass sie eigentlich so eine Zeit oder so eine Begegnung nie wieder in ihrem Leben hatten.
Es gab Wegbegleiter, die auch Filme gemacht haben. Damals das Neue Deutsche Kino, das war ja eher Rainer Werner Fassbinder, das war aber auch Wim Wenders oder Werner Herzog oder Volker Schlöndorff, den du auch drin hast in der Doku. Ganz interessantes Filmset, was ihr da aufgebaut habt, hat mich so ein bisschen fast dazu verleitet zu glauben, erkennt man die Filmemacherin, die auch in der Art, diese Dokumentation zu machen, Rainer Werner Fassbinder noch ein bisschen Tribut zollt. Dieser Spiegelsalon, in dem ihr da gedreht habt. Kurze Frage dazu, was war das für ein Setaufbau, den du da gewählt hast, um dort Interviews zu machen? Also müsst ihr euch vorstellen, wie einen offenen Raum, aus dem auch weite Kameraperspektiven möglich sind, wo aber in der Mitte auf beiden Seiten sich Spiegel befinden, so ein bisschen wie in einem, als wenn man in der Maske sitzt. So kam es mir vor.
Das ist erstmal eine Anleihe aus einem Set von Fassbinder selbst, aus Welt am Draht. Das ist der einzige Science-Fiction-Film, den er gemacht hat. Und Welt am Draht basiert ja auf einer Romanvorlage, wo dann später auch die Matrix entstanden ist, also aus dem Stoff sozusagen, aus der Geschichte. Und er ist wirklich ja auch mit anderen Filmen ein Visionär gewesen, aber auch mit diesem Welt am Draht, ne? Also er hat wirklich in unsere Zeit geguckt und ich habe jetzt gedacht, ich nehme diesen Raum, der eine Anleihe ist an einen Raum aus diesem Film und gucke mal zurück. Also ich gehe in einen Raum, den er irgendwie mal geschaffen hat, natürlich mit seinem Szenenbildner, und gucke zurück in die Zeit, in der er gelebt hat. Also so, aber das ist eigentlich dann, natürlich spielen Spiegel eine große Rolle und ich wollte jetzt nicht in jeder Einstellung mit meinem Kameramann besser sein als Fassbinder und Ballhaus und Xaver Schwarzenberger zusammen, was die Kameraleute sind, sondern ich habe gedacht, einmal Spiegel und dann richtig.
Dann waren die Spiegel auch alle vorhanden. Anne-Kathrin Händel ist unser Gast heute Abend. Produzentin, Regisseurin, Autorin. Je langsamer ich rede, desto, weißt du, desto länger könnte ich es in die Weite ziehen, so was du alles gemacht hast. Ende der 80er angefangen in erster Linie eigentlich als Kostümbildnerin. Wie war der Weg bis hin zum wirklich Filme machen, eigenverantwortlich Filme machen und auch niemand anderen mehr ranlassen an das, was einem heilig ist?
Also das wollte ich schon, als ich Filme machen wollte ich schon, als ich in der Wiege gelegen habe. War jetzt ein Scherz, ist also bei mir nicht so. Ich bin auch überhaupt kein Cineast gewesen. Ich habe eigentlich nur das Problem gehabt, dass ich im Osten aufgewachsen bin und kein Abitur machen konnte, obwohl ich, glaube ich, nicht ganz dumm war. Und es hat mich wahnsinnig geärgert und ich habe dann einen sehr komplizierten Weg genommen. Ich bin dann Handwerker geworden, Schuhmacher, Theaterschuhmacher als allererstes in der komischen Oper.
Was macht denn ein Theaterschuhmacher?
Der macht Theaterschuhe und zwar altes deutsches Handwerk, also wirklich nichts geklebt, alles nur mit Pascal von Wroblewski, das ist eine Sängerin, mit der habe ich zusammen gelernt. Die Schuhleisten sind nur durch die Luft geflogen. Wir waren beide nicht besonders talentiert in dem Fach. Und dann habe ich Schuhgestaltung studiert, so ein Fachschulstudium, Ingenieurin für Erzeugnisgestaltung und Konstruktion. Ich schreibe immer in meine Vita Schuhdesign, aber es hieß eben Ingenieur für Erzeugnisgestaltung und Konstruktion.
Schuhdesign ist mehr so die Mädchenversion, ne?
Schuhdesign ist das, was, wie man es dann später oder damals im Westteil der Stadt genannt hat, aber in der DDR hieß es Ingenieur für, und auch nicht Ingenieurin, Ingenieur für Erzeugnisgestaltung und Konstruktion, das bin ich.
Wahnsinn. Dann hast du irgendwann gesagt, ich will jetzt selber Filme machen.
Nee, habe ich nicht. Ich habe dann ganz viele andere Jobs gemacht und Kinder gekriegt und sowas alles.
Ja. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich möchte Filme machen.
Nein,
hast du immer noch nicht. Gut. Warum zum Teufel machst du Filme?
Ich habe irgendwann gesagt, ich möchte Filme machen.
Ich gehe mal so lange.
Nein, ich hab Theater dann gemacht. Also ich habe irgendwann Kostüme gemacht und so weiter und so fort.
Ja.
Viel Geld verdient im Osten mit Klamotten nähen, Mode für Bands und so weiter. Mhm. Habe dann keine Lust mehr gehabt, viele Ostgeldscheine zu zählen, wirklich war, und bin dann zum Theater gegangen. Und im Theater habe ich dann, also ich wollte Inhalte, mich haben Inhalte interessiert, und im Theater, und ich muss so ausholen, weil ich mich jetzt so daran erinnere, waren mir Text wichtig, war mir Inhalt wichtig, waren mir Geschichten wichtig, und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht oder viele Jahre sogar gemacht, eben ein Theater gegründet in Berlin und habe mit Autoren viel zu tun gehabt, obwohl ich Szenenbildner und Kostümbildner war. Bin dann zum Film gekommen als Kostüm- und Szenenbildner. Fand ich total, ich habe mich reingeschmissen in diese Jobs wie sonst was und habe festgestellt, dass ich überhaupt keinen Einfluss habe auf die Filme. Also das, was ich als Kostümbildner und Szenenbildner mache, kann jetzt toll sein, kann scheiße sein, aber eigentlich der Film selbst ist so, wie er ist.
Ja.
Und habe mich aber trotzdem unglaublich angestrengt. Dann habe ich gedacht, als Filmproduzent, als jemand, der bestimmen kann, wie der Film wird, weil ich so unzufrieden war mit den Filmen, die ich gemacht habe, wo ich mitgemacht habe, das kann nicht anstrengender sein. Es kann nicht anstrengender sein, Filme zu produzieren, als jetzt, weiß ich nicht, eine Massenszene mit irgendwelchen Kittelschürzen auszustaffieren. Also viele Menschen in der großen Kantine oder was weiß ich. Und dann habe ich habe ich gesagt, jetzt wird Produzent geworden. Ich gebe mir jetzt 5 Jahre wie Studiumzeit und 5 Jahre Praxis und dann muss es laufen. Also 10-Jahresplan habe ich mir so für mich gemacht, habe ich im Osten gelernt, macht man so. Es hat zu nichts geführt im Osten. Aber bei mir insofern schon, dass ich dann auch wirklich Produzent geworden bin. Und ich sag euch, es ist nicht anstrengender, Kostüme oder ein Szenenbild zu machen, als Filme zu produzieren, wenn man sich, egal was man macht, reinschmeißt. Und deshalb habe ich auch den Fassbinder-Film übrigens gemacht, weil das ist ein Film übers Reinschmeißen.
Ja, definitiv. Was man dem Film ansieht, sowohl inhaltlich auch von der ganzen Machart her. Filme produziert, ja, dann auch mit eigener Firma und dann irgendwann gesagt, was die Regisseure machen, machen sie immer noch nicht so, wie ich das haben will. Klingt so ein bisschen nach jemandem, was ich von mir selbst übrigens auch kenne, so eine Grundhaltung, bis ich jemandem erklärt habe, was ich eigentlich will, habe ich es 3-mal selber gemacht.
Na, bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Also eigentlich hatte ich mir ganz am Anfang vorgestellt und habe auch einen Kurzfilm gemacht, dass ich Regisseurin sein wollen würde und dass ich das könnte. Und habe bei dem ersten Kurzfilm gemerkt, das kann ich überhaupt gar nicht. Ich kann das alles gar nicht. Und ich habe dann mit großem Respekt vor den Leuten, die Regie machen, die Regie studiert haben oder irgendwie dieses Fach beherrschen, dieses Handwerk auch beherrschen, habe ich dann angefangen, also habe ich aufgegeben, habe gesagt, also es geht eigentlich, ich kann das nicht. Das müssen andere machen. Und bin aber immer sehr, sehr kritisch gewesen und habe manchmal unzufrieden und habe Erwartungen gehabt in die Leute, die sie nicht erfüllt haben, wo ich immer dachte, es liegt nicht an denen, es liegt an mir. Und deshalb habe ich gesagt, dann mach es doch selbst. Ne? So wie kann ich auch, wenn du in eine Galerie gehst und ein bisschen eine Kritzelei siehst, kann ich auch. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht immer so tun, als ob ich selber könnte. Ich kann es ja nicht, also mache ich es. Und dann habe ich angefangen, selber Filme zu machen. Eigentlich, um mir zu beweisen, wieder zu beweisen, dass ich es nicht kann. Aber in der Zwischenzeit habe ich offensichtlich so viel gelernt, dass die Sachen dann auch halbwegs gelungen sind. Ich habe dann unter Pseudonym erstmal Filme gemacht. Aha. Also und weil ich gar nicht, weil ich dachte, also, ich möchte mich nicht besudeln, meinen guten Namen schon als Produzentin. Aber das ging dann eigentlich gleich ganz gut los. Und jetzt produziere ich und arbeite ich mit anderen Regisseuren und auch wirklich sehr gerne. Aber mache auch selber Filme als Regisseurin.
Und hast als Regisseurin auf jeden Fall dieses Fable für die Dokumentation, für den Dokumentarfilm. Was ich ganz spannend finde, denn als Regisseurin eines fiktiven Stoffes hast du ein Drehbuch, das du einfach runterschreibst und die Schauspieler anweist, bitte das zu sagen, was da steht, weil du hast es ja nicht umsonst geschrieben. Das ist ja bei einer Doku etwas schwieriger. Du machst dir natürlich einen Fahrplan, aber du weißt ja nicht, was du von deinen Gegenübern kriegst. Wie navigierst du dich selbst durch so ein Mammutprojekt wie jetzt Fassbinder? Speziell dann, müssen wir dazu sagen, wenn die Zeit so knapp ist, ihr überhaupt erst im Januar damit anfangen konntet.
Also mit dem Drehen, mit dem Hauptdrehen konnten wir erst im Januar anfangen, weil das, warum auch immer. Auf jeden Fall, wie war die Frage?
Na, wie kriegst du das hin bei einer Dokumentation, so, der wirklich so ein, dass du im Endeffekt, der Optimalfall wäre ja, schon vorher zu wissen, was hinterher bei einer Doku rauskommt. Zumindest nicht das komplette Gegenteil von dem zu kriegen, was man eigentlich haben möchte. Für jemanden, der sich sagt, ja, ich würde auch gerne mal eine Doku über irgendwas drehen, wie macht man sich für sowas einen Fahrplan, dass man überhaupt von A über B und C am Ende bei Z landet?
Erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich Dokumentarfilme mache, hat etwas damit zu tun, dass in mir oder mit mir Stoffe sind, die ich ohnehin vorhatte. Also das, was ich für Geschichten erzähle und worum es sich handelt, weiß ich schon sehr lange. Und das ist, im Grunde arbeite ich das ab. Es hört sich ein bisschen langweilig an, ist es aber nicht, weil eben beim Dokumentarfilm diese große Unbekannte da ist, in dem Moment, wo man mit echten Menschen zu tun hat, die reagieren so wie man es sich oft nicht vorstellen kann. Und ich habe eben ein Faible für Leute, die sehr widerspenstige Persönlichkeiten sind. Das heißt, also das ist wirklich immer eine ganz, ganz spannende Geschichte mit diesen Protagonisten, die ich hatte. Ich habe also eine Verratstrilogie gemacht, also beziehungsweise angefangen, den ersten und zweiten Teil, Vaterlandsverräter Anderson. Unglaublich interessante, schwierige Protagonisten mit einem unglaublich komplizierten Freundeskreis oder Feindeskreis, sage ich mal, je nachdem. Und sehr ambivalente Charaktere, und das ist das, was mich interessiert, und das ist eine ganz tolle Arbeit, hinter so Lebensgeheimnisse zu kommen, beziehungsweise bestimmte Dinge zu entdecken und da die Zuschauer auch mitzunehmen, die dann entdecken zu lassen mit ihrem Hintergrund, mit ihrer Biografie, mit dem, was sie wissen.
Ja.
Also das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die für mich viel spannender schien immer, als ein Drehbuch zu schreiben, wo alles festgesetzt und festgeschrieben ist. Obwohl ich jetzt sagen muss, nachdem ich diesen Film über Fassbinder gemacht habe und über das Filmemachen,
ja,
ich unglaublich große Lust habe, jetzt als nächstes einen Spielfilm zu machen, und das werde ich auch tun.
Das klingt nach einem Teaser, dem wir dann bei Zeiten nachgehen werden. Zwei Dinge möchte ich zu Fassbinder noch von dir wissen. Zum einen, was war so ein Moment für dich beim Drehen dieser Doku, wo du zumindest in deinem Innern die Faust geballt hast und gedacht hast, ja, genau das wollte ich haben? Und was hast du nicht gekriegt für den Film, was du gerne drin gehabt hättest? Oder bist du am Ende gar wunschlos glücklich geblieben oder gewesen mit dem Film?
Ich habe eine Person nicht überzeugen können, mit mir zu drehen. Mhm. Das soll die letzte große Liebe gewesen sein. Ich habe es ja nicht rausgekriegt, weil der hat überhaupt nicht mit mir gesprochen, von Fassbinder. Und da habe ich nur angerufen, und der hat gleich einen Hörer aufgelegt und hat gesagt, ich spreche nicht. Und dann, es ist jemand, der hat eine Kneipe, und ja, dann bin ich in München immer um diese Kneipe rumgeschlichen, bin reingegangen in die Kneipe, und hatte irgendwie gesagt, ich bin am Dienstag in München und ob wir reden können, und er, nee, aufgelegt. Und dann war ich dann Mittwoch da in der Kneipe mit meinem Tonmeister und wir haben da was gegessen und dann haben wir, es war ganz kalt im Winter und dann haben wir ein Glas Zitrone bestellt und der muss mir das angesehen haben, dass ich das bin, die da angerufen hat oder sowas, also durch den Berliner Akzent, ich weiß es nicht, jetzt hat er mir ein Glas Zitrone hingestellt, der Typ. Ich bin fast gestorben, das war wirklich so sauer. Und weil ich noch überlegt hatte, vielleicht spreche ich ihn persönlich an und dann habe ich richtig gesehen, das habe ich so fixiert und so anguckt und habe gedacht, ich kann es echt sein lassen. Also das ist mir nicht gelungen, um damit mal anzufangen.
Gut.
Was sehr bedauerlich ist.
In dem Fall nicht gut. Kannst du dir dann selbst, dass sowas nicht geklappt hat, relativ einfach verzeihen? In Anführungszeichen. Oder hängt dir das länger nach?
Nee, das hat gar nichts mit Verzeihen zu tun, sondern das ist ja ein Dokumentarfilm und auch das ist eine Unbekannte. Und ich fand es wahnsinnig interessant, dass es so einen Widerstand gibt und es wird auch Gründe dafür geben. Und ich bin jemand, der nicht die Leute nötigt, mit ihm zu arbeiten, also mit mir zu arbeiten. Ich fand es ganz toll und ich jetzt am 8. Mai wird auch eine Münchner Premiere sein und da werde ich den einladen und dann werde ich das rauskriegen. Also ich will es schon wissen, warum und ich will schon wissen, was los war, aber ich habe es dann nicht in den Film reingenommen, weil ich das nicht will, weil ich niemanden gegen seinen Willen wirklich, also ihm nötigen will, aber ich will es natürlich unbedingt wissen und ich komme dann nochmal später und erzähle euch, was los war.
Sehr gut. Ja. Und der eine Moment vielleicht, wo alles genau nach Plan gelaufen ist, wo so ein Drehtag zu Ende war und du gedacht hast, das war heute genau das, was ich wollte.
Das gibt eben keinen Plan und das wäre mir langweilig. Ja? Mhm. Also ich kann es nicht sagen, aber für mich sind solche Momente, wie du vorhin diesen am Anfang, diese, wenn Hannah sagt, was sagt sie denn da? Ich habe ihn total machen lassen, ja. Oder wenn sie sagt, das ist auch ein Gottspiel, das Regie führen, ne? Und wenn sie, wie sie das sagt und was sie da sagt, das sind so große Geschenke, weil das ist etwas, was man sich gar nicht ausdenken kann, wie sie das sagt und was man auch für Gefühle, was für Gefühle entstehen, während sie das sagt. Und ich habe ja auch versucht mit meinem tollen Team, also diesem wirklich großen Schnittmeister Jörg Hauschild, der auch für Dresden arbeitet, oder mit dem Kameramann Martin Farkas. Wir haben schon versucht, einen Film zu machen, der sehr emotional ist. Und dann war ich immer sehr, sehr dankbar für zärtliche Töne, sage ich mal, weil der Fassbinder als so ein Berserker gilt, was er ja auch war, aber er hatte eben auch diese feine, zärtliche Seite. Und wenn die rauskam, habe ich mich immer wahnsinnig gefreut und das ist eben öfter passiert. Aber das war nicht so geplant oder sowas, sondern ich habe schon versucht, eine Situation zu schaffen für die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Eben wie gesagt, Irm, dass sie nicht irgendwie rumsitzt, sondern auf der Bühne steht und Action hat und die ist wirklich so lebendig und das sind ja alte Leute, ich sage jetzt mal Entschuldigung, jetzt alte Leute, aber sie wirken eben oder sie sind eben auch sehr lebendig und das ist dann was Tolles, wenn die so quieklebendig auf der Bühne tanzt sozusagen. Sie tanzt nicht, aber sie tanzt doch.
Einmal wollen wir Rainer Werner Fassbinder selbst noch hören. Und zwar mit seiner Haltung damals in einem Interview, das auch schon einige Jahre her ist. Du wirst es genauer sagen können hinterher, es muss irgendwann in den 70ern gewesen sein. Sein Selbstverständnis über die Arbeit mit Schauspielern.
Ich arbeite nicht gern mit Amateurschauspielern, das kann ich dazu sagen. Weil ich versuche, eine Art von Spielform zu entwickeln zusammen mit Schauspielern, die mit Amateuren nicht zu entwickeln ist.
Ganz abgesehen davon, dass ich schon richtig finde, mit Schauspielern so lange zusammenzuarbeiten, wie dem Regisseur zu den Schauspielern und den Schauspielern zum Regisseur noch was einfällt.
Das fand ich einen ganz markanten Satz am Ende. So lange zusammenzuarbeiten, wie dem Schauspieler noch was zu den Regisseuren oder dem Regisseur zum Schauspieler noch was einfällt. Irgendwas hinzuzufügen?
Naja, das war eben genau an der Stelle, also diese gruppendynamischen Prozesse, die ich so spannend fand, die haben natürlich einen Anfang, einen Beginn und das Prozesshafte, wo sich was entwickelt, wo er hat eben angefangen mit Laien zu arbeiten, hat sich immer weiterentwickelt und das war 1975, wo eine große Veränderung, also sich breit gemacht hat und er angefangen hat, erst mit Uferstars zu arbeiten, dann mit anderen Stars, Theaterstars, und die dann nach und nach also auch teilweise die ehemaligen Laien verdrängt haben. Und das war 1975 und das ist auch ein Ausschnitt, den noch nie jemand gesehen hat, den ich aus dem Filmmuseum Wien habe.
Rainer Werner Fassbinder. Ein Mann, der mit seinem ersten Auftritt bei der Berlinale ausgepfiffen und ausgelacht wurde und dann mit seinem letzten Auftritt bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen hat. All das könnt ihr euch angucken ab Donnerstag in der Dokumentation Fassbinder, die ich großartig finde. Jetzt sagt ihr natürlich mit Recht, das muss er ja auch sagen, weil er hat die Regisseurin hier im Studio, was soll er auch sonst sagen? Aber andersrum wird ein Schuh raus. Ich habe erst den Film gesehen und fand ihn super und habe dann Anne-Kathrin Händel eingeladen. Schön, dass du heute Abend unser Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute für diesen tollen Film, der am Donnerstag in den Kinos startet. Sucht euch Kinos raus, wo der Film läuft. Es ist wirklich eine Doku, die sich im Kino lohnt. Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Letzte Worte?
Er läuft auch nur relativ kurz im Kino, also wirklich reingehen. Es ist echt spannend, wenn man Bock hat, irgendwas zu machen. Es ist inspirierend.
Ja, definitiv unterschreibe ich. Vielen Dank für deinen Besuch heute Abend.
Ja, danke auch.
Ihr hört D-Radio Wissen, eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt und das hier ist Inga Hinkamp.
D-Radio Wissen.
Film News.
Aus Homeland wird Heimland. Ja, das ist doch mal ein Knaller. Die fünfte Staffel der Erfolgsserie Homeland wird nun allem Anschein nach doch in Deutschland gedreht und auch hier spielen. Für die Dreharbeiten in Berlin wird es Hauptdarstellerin Claire Danes in unsere Hauptstadt verschlagen. Als CIA-Agentin Carrie Mathison wird sie dann hier ermitteln. Die Story soll etwa 2 Jahre nach den Ereignissen vom Ende der vierten Staffel spielen. Was genau die CIA-Frau in Berlin erwartet, wollte US-Sender Showtime noch nicht bekannt geben. Nur, dass Carrie sich nach ihrem jahrelangen Kampf gegen den Terrorismus im Mittleren Osten aus eigenen Stücken nach Berlin zurückzieht, in einer Art selbst auferlegtes Exil. Die Dreharbeiten beginnen im Juni im Studio Babelsberg und an ausgewählten öffentlichen Plätzen in Berlin. Nach den Avengers ist vor den Avengers. Gerade erst ist im Kino der zweite Teil der Avengers gestartet. Da ist auch schon die Planung des großen Finales in Arbeit. Infinity War Part 1 und 2 werden die nächsten und vorerst letzten beiden Avengers-Filme heißen und sollen in einem einzigen Mammutprojekt am Stück gedreht werden. Für die extrem gefragten Schauspieler wie Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans oder Scarlett Johansson eine echte zeitliche Herausforderung. Satte 9 Monate lang werden sie alle nämlich nur für diese beiden Filme, wie gesagt, an einem Stück gedreht, zur Verfügung stehen. Beginnen sollen die Dreharbeiten fürs große Finale im Herbst oder Winter 2016. Regie werden dann die Brüder Anthony und Joe Russo führen. Die sind absolut Marvel erprobt, haben bereits Captain America 2 gedreht und werden auch für Captain America 3 verantwortlich sein. Danach dann also das große Avengers Mammut Abschlussprojekt. Projekt, das schließlich in seinen 2 Teilen 2018 und 2019 in die Kinos kommen soll. Was für ein Planungsstress. Reboot wird Fortsetzung. Und hier noch eine Meldung für alle Fans von 80er-Jahre-Kult-Horror-Komödien. Das geplante Gremlins-Reboot wird nun wohl doch eher eine Fortsetzung. Wie Produzent Chris Columbus in einem Interview mit MTV verraten hat, soll das neue Abenteuer der kleinen, erst flauschigen, dann grünen und boiligen Monster ein Sequel werden und nicht, wie zuerst geplant, die Geschichte von vorne erzählen. Zu viel dürfe er nicht verraten, aber großen Einfluss auf die Herangehensweise habe J.J. Abrams gehabt, ohne direkt involviert zu sein, sagte Columbus. So wie es Abrams nämlich gelungen sei, das Gefühl der alten, originalen Star Trek-Serie auf die neuen Kinofilme zu übertragen, ohne dieselbe Geschichte noch einmal zu erzählen. Das sei letzten Endes auch die Idee für neue Gremlins-Filme. Das Gefühl von damals wiederholen, nicht aber dieselbe Story. Am Drehbuch werde fleißig geschrieben, Drehstart könne im Laufe des kommenden Jahres sein.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Während ich aus dem Studiofenster im 4. Stock nach draußen gucke und der rot-orangene Abendhimmel langsam sich zur Nacht verwandelt. Ich könnte regelrecht poetisch werden bei diesem Anblick. Ach, wie schön. Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und ich hatte euch versprochen ein Interview mit Charlie Cox. Der spielt in der neuen Marvel-Serie Daredevil, die bei Netflix ausgestrahlt wird, beim Bezahl-Video-on-Demand-Dienst. Der spielt die Hauptrolle dieser Charlie Cox, nämlich eben jenen Daredevil, der mit bürgerlichem Namen Matt Murdock heißt. Der ja, falls ihr bei Daredevil nicht so fit seid, als Kind einen schweren Unfall hatte. dadurch blind geworden ist, aber alle anderen Sinne so geschärft sind, dass ihn dieser Umstand zum Superhelden macht. Er kann besonders gut hören und kann besonders gut riechen und kann auch trotz seiner Blindheit fantastisch kämpfen. Diesen Charlie Cox habe ich gestern getroffen und mit ihm gesprochen über die neue Serie, wie es bisher läuft. Die erste Staffel ist jetzt ja draußen auf Netflix und habe ihn natürlich auch drauf angesprochen, der schon einige Serien gemacht hat und zuletzt im Spielfilm The Theory of Everything an der Seite des fantastischen Oscar-Gewinners Eddie Redmayne zu sehen war. Habe ihn gefragt, wie das eigentlich so ist, dieses Blindsein spielen, und der trägt ja auch oft in der Serie so eine ganz dunkle, ganz schwarze Sonnenbrille, ob ihm das mitunter dann auch beim Dreh geholfen hat, habe ich ihn gefragt.
When I don't wear the glasses and I'm acting, it's another thing I have to think about, because you know there needs to, you know, whenever you see Matt Murdock's eyes, there needs to be a kind of a deadness there, that you know they're not functioning in the way that ours function. So that's that's an added thing to think about, that at times can be quite difficult. And you know, let's say for example, if in a scene, if I have to pick up this glass on the table here, if I have my glasses on, I can look at it and do it. Because you can see my eyes. But if I don't have my glasses on, I have to try and get it without fumbling for it. You know? So that's it's minor technicality, but there was lots of knocking things over and having to do it again, etc. So.
I asked myself, how disappointed must an actor be who got offered a role as a superhero but doesn't have these like huge superhero powers like the others have, like, you know, the Avengers, being a Hulk or being a Thor with these, I don't know, hammer thing and huge powers. You have to use your powers a little bit more difficile.
Yeah, and you know what, I think if you get the opportunity to be a superhero, any type of superhero, it would be very uncool to then complain about the kind of powers that you have, you know. But, you know, there's something different about Matt Murdock. What I love about Daredevil is that his seemingly great weakness is his great strength, you know. And so he's unique in that way. And that's what I think, one of the things that I think makes him such a beloved character and so interesting.
Das ist er auf jeden Fall. Eine sehr interessante Figur in einer bisher auch sehr interessanten Serie. Schaut vielleicht mal rein. Ich hatte das Gefühl, dass Marvel da möglicherweise dieser Wiedereinstieg in die Serienwelt ganz gut gelingt. Da sind ja auch einige Sachen nicht besonders erfolgreich gewesen in der Vergangenheit, verglichen mit den Marvel-Kinofilmen, die zumindest Box-Office-mäßig sehr erfolgreich waren. Dieses Daredevil könnte so ein Wiedereinstieg sein. Die Serie ist sehr gut aufgebaut, lässt sich auch viel Zeit, dann nicht so viel spoilern für die unter euch, die noch reingucken wollen, aber es dauert, bis aus diesem Matt Murdock wirklich offiziell Daredevil wird, und das dauert sogar eine ganze Zeit, die sich diese Serie nimmt, um alle Charaktere in Ruhe einzuführen, um auch die Hintergründe so einzuordnen, wie sie in der Comicserie damals waren. Auch dafür ist ja in den Filmen oftmals keine Zeit, da muss dann vieles rausgekürzt werden. Ihr könnt euch das gesamte Interview, das ich mit Charlie Cox gemacht habe, bei uns im Netz angucken, auf dradiowissen.de. Da gibt es das nämlich als Videomitschnitt. Wir hatten eine Kamera laufen beim Interview, da gibt es die ganzen 7 Minuten, was er erzählt hat über den aktuellen Stand der Serie, generell über das Seriendrehen und auch über das, was er hofft, richtig zu machen, was damals im Kinofilm Daredevil Ben Affleck einfach nur falsch machen konnte, sagt Charlie Cox, weil er einfach nicht die Chance hatte, die sie heute haben, nämlich in Serienform sich die Zeit zu nehmen. Eine komplizierte und sehr vielschichtige Figur wie Daredevil überhaupt an den Zuschauer ranzubringen, dass der versteht, worum es überhaupt geht. Das ganze Video bei uns im Netz auf dradiowissen.de, und gleich erzähle ich euch noch was über den neuen Alan Rickman-Film Die Gärtnerin von Versailles mit Kate Winslet.
Zu diesem feierlichen Anlass werden die edelsten Vertreter der Menschheit den wahren Glanz Frankreichs verkörpern in einem Schloss von immerwährender, überwältigender Herrlichkeit. Des Weiteren habe ich verfügt, dass die größten Meister Frankreichs sich meiner Idee, die in der Weltgeschichte einzigartig sein wird, annehmen und sie in Gärten von unvergleichlicher, einmaliger Schönheit verwirklichen. Es wird der Himmel auf Erden,
So versprach es im Jahr 1682 der Sonnenkönig seinen Untertanen. Louis XIV. War damals Regent in Frankreich, hier gespielt von Alan Rickman, den ihr natürlich noch als Professor Severus Snape aus den Harry Potter Filmen kennt. Er ist nicht nur Louis XIV. Selbst in diesem Film, sondern hat auch Regie geführt, zum zweiten Mal in seinem Leben überhaupt erst. Dabei wird der Mann 70, hat sich mit dem Regieführen einfach sehr viel Zeit gelassen, hat aber dann als Hauptdarstellerin für seinen zweiten Film auch gleich Kate Winslet kriegen können. Die spielt nämlich die Gärtnerin von Versailles und genauso heißt der Film. 1682 hatte ich gesagt, König Ludwig XIV. Von Frankreich möchte gerne die Gärten von Versailles in einem wahnsinnigen Glanz erstrahlen lassen. Er will die schönsten Gärten der Welt haben. Logischerweise ist damals ein Landschaftsarchitekt, männlich für verantwortlich. Frauen hatten also in dieser arbeitenden Welt schon gar am Höfe des Königs schon gar nichts zu suchen. Daher ist diese Geschichte auch nur wirklich zum Teil der wahren Historie entnommen. Es stimmt, dass Ludwig XIV. Damals diese Gärten bauen wollten. Es stimmt auch, dass er einen Architekten, einen Landschaftsarchitekten damit beauftragt hat. Der hieß André Le Nôtre, wird hier von Matthias Schönartz gespielt, dem skandinavischen Schauspieler. Den hat er beauftragt, damals diese Gärten zu machen. Diese hineingedichtete Frau, die Kate Winslet spielt, die hat es hingegen nie gegeben. Diese brokelt so in ihren privaten Gärten vor sich hin, bis dieser Landschaftsarchitekt, dieser Große, von ihr Wind bekommt. Sie bewirbt sich bei ihm, möchte also mithelfen, die Gärten des Königs schön zu machen. Und es kommt, wie es am Ende kommen muss. Der Landschaftsarchitekt und die alleinstehende, einsame Gärtnerin beginnen nicht nur auf beruflicher Basis wunderbar zu harmonieren, sondern auch auf privater, und das sorgt für jede Menge Probleme. Alan Rickman hat einen tollen Film da gemacht, der am Donnerstag in die Kinos kommt, der sich ganz viel Zeit nimmt, der eben mal nicht einen so hektisch wie die Sau durchs Dorf, durchs Kino treibt, sondern es ist ein Film, bei dem man sich zurücksetzt, der wundervolle historische Bilder schafft, wo man wirklich denkt, wir befinden uns ernsthaft im Jahr 1862, dabei ist der Film nicht mal in Frankreich gedreht worden. Das hat Alan Rickman alles hingekriegt mit diesem Film. Wenn ihr mal slow down wollt im Kino, mal wieder richtig schön zurücklehnen und tolle Bilder genießen mit einer tollen Geschichte, die genauso dramatisch als auch sehr komisch ist in einigen Stellen. Stanley Tucci spielt eine wahnsinnig komische Rolle in dem Film. Dann geht ihr ab Donnerstag in diesen Film. Und damit entlasse ich euch aus der heutigen Sendung Eine Stunde Film. Das war's für diesen Dienstag. Am nächsten Dienstag hören wir uns gerne wieder. Ich bin und bleibe auch bis dahin Tom Westerholt. Bedanke mich für heute bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen zauberhaften Abend.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.